Da ist der Podcast StPO Artikel. Für einmal ohne Gregi Münch. Wir haben beschlossen, dass wir die nächsten zweimal, also das Mal und die nächsten zweimal aussetzen, weil wir müssen remote aufnehmen und wir finden einfach die Qualität suboptimal. Ich habe aber eine ganz würdige Vertretung hier bei mir, nämlich Sophia. Hallo Sophia.
Hallo Doreen. Danke für die ehrenvolle Einladung.
Gut, dem Gregi gerecht zu werden und ihn vertreten, ist natürlich Ehr und auch grosse Last in einem. Du lachst.
Ich bin jetzt gespannt, um was es überhaupt geht. Ich bin keine Juristin, kenne keinen einzigen Artikel. Jetzt schauen wir.
Ja, ich habe dich ja ad hoc verpflichtet. Wir haben letztes Mal, der Gregi und ich, haben besprochen, dass eine Stelle ausgeschrieben ist in der Oberstaatsanwaltschaft vom Kanton Zürich. Das ist die leitende Behörde der Staatsanwaltschaft vom Kanton Zürich. Und wir haben so ein bisschen gewährleistet, ob er, also der Gregi selber, für das Stellenprofil in Frage kommt. Er hat dann aber schnell abgewunken. Ich habe jetzt da ein Feedback bekommen, wo mir jemand schreibt: Ich würde Geld bezahlen, wenn ihr einer unserer Schweizer Staatsanwälte nehmt. Leute aus anderen Kantonen haben wilde Ideen, wer man könnte nehmen. Es ist so ein Wegbefördern.
Wegbefördern, also das ist ja immer gut. Das ist die einfachste Lösung, oder?
Eben, wenn du ein Problem hast, tust du wegbefördern. Mhm.
Aber es ist ja sowieso nicht in deiner Hand.
Nein, leider nicht. Mhm. Leider nicht. Leider interessiert kein Mensch, was wir Anwälte dazu sagen, wenn wir da nehmen können. Dann habe ich nochmal eine lustige Rückmeldung bekommen, und zwar von der Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat, das ist so eine Abteilung von der Staatsanwaltschaft im Kanton Zürich, und von der Staatsanwaltschaft 1, das sind die für Gewaltdelikt. Weil wenn man denen eine Inka-Mail-Eingabe schickt, dann kommt man die Antwort über, automatisch, also Inka-Mail einschreiben, das sind wie richtige Einschreiben, einfach digital. Mhm. Und dann kommt die Antwort über, die Staatsanwaltschaft 1 oder Zürich-Limmat bleibt von Donnerstag, 23. Dezember bis und mit Freitag, 31. Dezember geschlossen. E-Mails werden in dieser Zeit weder gelesen noch weitergeleitet. Also das sind 8 Tage. Und wenn man dann das Wochenende noch dazu nimmt, also der 31. ist ja am Freitag, Samstag, Sonntag, also die holen 10 Tage ihre Einschreiben nicht ab in der Staatsanwaltschaft vom Kanton Zürich. Also das wäre auf Seite der Verteidigung undenkbar. Mhm. Weil du hast ja mit der Post hast ja nur eine Frist von 7 Tagen, wo du das Zeug lagern kannst.
Und sie haben wie viele Tage, wo sie jetzt da dürfen?
Nein, sie dürfen nicht. Sie holen es einfach nicht ab. Und dann bist du als Anwalt, oder? Du machst eine Eingabe, die Staatsanwaltschaft holt es 10 Tage nicht ab. Nach dem 7. Tag kommst du als Anwalt wieder die Mitteilung über, hey, dein Einschreiben verfällt. Mhm. Das heisst, du musst es nochmal schicken. Und das ist natürlich sau mühsam. Sagen wir, ich muss fristwahrend etwas hineinschicken und sie holen es nicht ab. Mhm. Habe ich es dann zwar rechtzeitig geschickt, aber weil der Staatsanwalt als quasi die ausführende Behörde dann nicht kennt, muss ich es nochmal schicken.
Also ich finde das umgekehrt, etwas. Und umgekehrt gibt es das nicht. Also wenn du jetzt in der Ferien hast und du hast den.
Ich hole es nicht ab.
Du holst es nicht ab. Du sagst, die Kanzlei ist geschlossen bis am 31. Januar.
Ja, das funktioniert eben nicht, weil wir setzen ja, die Anwaltschaft setzt ja der Staatsanwaltschaft keine Fristen, sondern die Staatsanwaltschaft setzt uns Fristen. Mhm. Und wenn wir nicht reagieren innerhalb dieser Zeit, dann haben wir die Frist verpasst und dann hat es Rechtsfolgen. Mhm. Wenn aber die Staatsanwaltschaft einfach, wir setzen, weil wir ihnen keine Frist setzen, wenn sie es nicht abholen, haben sie es einfach nicht abgeholt und wir können dann schauen, dass sie es irgendwie schon nochmal überkommen. Ja, es ist eine Riesensauerei. Ich kriege mich auch wieder auf.
Warum ist das denn so?
Ja, weil sie einfach, sie sind am längeren Hebel. Sie dürften das auch nicht so machen. Sie wären ja verpflichtet, die Einschreiben abzuholen. Mhm. Aber sie haben jetzt einfach keine Lust, aber weil sie nämlich in die Ferien wollen.
Gibt es ein Gesetz für das, wo das draufsteht? Oder wieso halten sie sich nicht dran? Und ihr
ja, eben, sie halten sich nicht dran. Aber sie sind eben die stärkere Partei. Sie machen eigentlich etwas, was sie nicht dürfen. Mhm. Aber es hat keine Konsequenzen. Mhm. Und Schweizer, das ist in sehr vielen.
Schweizweit.
Nein, das sind jetzt nur zwei Staatsanwaltschaften im Kanton Zürich. Dann habe ich, jetzt, wo du das sagst, habe ich gerade nochmal so eine Geschichte. Ich habe eine Frist bis am 3. Januar. Und dann habe ich am Staatsanwalt anrufen und sagen, du, lieber Staatsanwalt, können wir die Frist nicht erstrecken? Mhm. Dann habe ich angerufen und nachher hat es gesagt, ja, nein, das sei bis am 14. Januar in der Ferie, ich kann nicht mit dem reden. Mhm. Dann habe ich gesagt, ja gut, kann ich mit der Stellvertretung von ihm reden? Mhm. Ah nein, eine Stellvertretung kennen wir nicht. Mhm. Also ich meine, warum setzt er denn frisch bis zum 3. Januar, mhm. wenn er bis zum 14. Januar weg ist und nicht einmal ein TV hat? Also der hätte ja locker einfach die frisch können setzen. Oder wenn er am 14. zurückkommt wieder ins Büro, kann er es ja sowieso, macht er es ja sowieso nicht gerade, weil er wahrscheinlich einen Berg hat.
Also er macht es aus Prinzip.
Nein, er hat nichts überlegt, aber er hätte ja können sagen, okay, ich gebe frisch bis zum 20., weil dann schaue ich es realistisch an. Aber weißt, sie denken halt nicht, ach, wie geht es dem Anwalt und der hat auch Festtage und möchte vielleicht auch mal Ruhe haben wie Weihnachten. Sondern es ist eben, darum bin ich überhaupt auch bei diesem Thema, weil auch viel Fristen waren auf der 24., auf der 23. Ich habe irgendwie letzte Woche 7 Einschreiben oder 8 Einschreiben an einem Tag bekommen. Und das ist einfach das Erledigungsprinzip noch im alten Jahr. Dann können sie den Fall, ich weiß auch nicht, einen Stempel draufsetzen oder ich weiß auch nicht, warum sie das so machen. Anstatt, sie können sie auch liegen lassen. Also ich habe zum Beispiel einen Fall am Obergericht, der ist 8 Monate gelegen am Obergericht. Also die haben 8 Monate nichts gemacht in diesem Fall. Und dann haben sie mir frisch gesetzt am 22. Dezember 20 Tagesfrist.
Am also, 22. Dezember?
Aber eine Frist von 20 Tagen.
Das heisst,
aber die Frist läuft dann, weiss auch nicht, am 12. oder am 13. ab Januar. Aber es ist eben ein bisschen gemein, weil über Weihnachten, Neujahr habe ich jetzt das Büro zu. Das heisst, mir läuft die Frist, obwohl ich nicht arbeite. Das ist ja dann verlorene Zeit sozusagen. Und dann verstehe ich nicht, warum, wenn sie jetzt 8 Monate nichts gemacht haben, wissen sie ja selber oder zeigen sie ja, es ist nicht so dringend. Also könnten sie alle warten mit dieser Frist auslösen. Bis Anfang Januar. Sie können ja die Verfügung schreiben und einfach erst am 3. oder 4. Januar verschicken.
Aber ist es dringend in diesem Fall? Ist es dringend in diesem Fall? Oder wirklich nicht dringend?
Wenn sie es 8 Monate liegen lassen,
also ist es ja nach Obersee.
Ja, aber wenn das Obergericht 8 Monate das liegen lässt, dann sind sie das Obergericht selber der Meinung, es ist nicht dringend. Ergo müssen sie mir nicht vor Weihnachten die Frist auslösen.
Sie tun in dem Fall das gar nicht merken, oder? Die merken doch das einfach nicht.
Nein, ja, die merken das nicht.
Das muss man ihnen sagen.
Ja, das ist hiermit getan. Ja. Nein, es ist unglaublich. Es ist.
Und das eben sind so ein bisschen schikanöse Sachen eigentlich.
Ich glaube auch nicht, dass es böse ist. Aber es kommt für dich als Anwalt, ist mit sehr viel Stress verbunden. Weil ich komme ja dann am 22. die Sache über, die Verfügung. Also was ich machen muss, ist noch ein Fristerstreckungsgesuch stellen und. Weil ich kann ja den Klienten am 22. auch nicht mehr erreichen. Oder ich habe auch ganz viele negative Sachen bekommen. Aber ich kann doch nicht am 23. vor Heiligabend am Klienten anrufen und sagen, sie müssen 5 Jahre ins Gefängnis. Das stimmt jetzt nicht, oder? Aber einfach so, das ist so psychologisch so ungeschickt. Hey, die Leute, lass doch die jetzt unbeschwert wie nach Neujahr
feiern. Also du plädierst eigentlich für ein bisschen mehr Menschlichkeit.
Nein, ich plädiere damit, dass die Gegenseite, der Staatsanwalt ist meine Gegenseite oder das Gericht, dass sie sich auch mehr eindenken, wenn sie vor Weihnachten oder vor Ostern noch Zeug rauslassen. Oder sie
tun empathischer.
Einfach überlegen, was bedeutet das für die Gegenseite. Aha, die verliert von der Frist einfach mal 10 Tage. Aha, wir haben das jetzt 8 Monate Zeit gelassen, um etwas zu machen. Es ist, glaube ich, schon nicht ganz anständig, wenn man das jetzt noch verschickt. Oder? Es ist doch nicht ganz anständig.
Die Frage ist einfach, ob man einfach so eine gewisse über Weihnachten, Neujahr einfach ein bisschen kulanter ist in diesen Sachen und in gewissen Daten sonst auch noch, damit nicht jeder muss denken, weil das ist ja vielleicht auch nicht möglich, dass jeder einfach
gut, früher hat es über Weihnachten, Neujahr Gerichtsferien gegeben. Das hat bedeutet, in dieser Zeit ist die Frist stillgestanden. Gerade wegen so Sachen. Dann könnt ihr das rauslassen am 23. Aber du als Anwalt hast gleich Ruhe, weil die Frist, das ist im Bundesgericht heute noch so, dann steht die Frist still bis Anfang Januar.
Eben so etwas, das kann man doch wieder einführen.
Man,
wieso?
Das hat man abgeschafft.
Wieso?
Ja, weil man sagt, Strafprozesse müssen schnell funktionieren, das muss schnell gehen. Aber wenn natürlich das Obergericht 8 Monate Zeit lässt für irgendeine kleine Verfügung.
Ja, unter diesen Fällen gibt es sicher die dringenden und die weniger dringenden.
Ja. Aber eben, man hat es einfach. Es ist etwas, das man abgeschafft hat, aber die Abschaffung ist allein zu Lasten oder zum grossen Teil zu Lasten der Anwaltschaft.
Ja.
Es ist so das Vorurteil, die Anwälte sind faul und die müssen dann sind wir die Frist erstrecken.
Aber das machen sie ja. Machen sie wirklich den Eindruck? Haben sie wirklich den Ruf? Nein.
Das ist so wie der Eindruck, Anwälte verdienen so viel.
Ja.
Aber sie sehen halt nur die Rechnungen, aber sie sehen nicht, was alles dahinter ist, an Personal, an IT.
Aber die Staatsanwälte kennen doch das auch. Kann man nicht vorstellen, dass der nicht weiss, was deine Arbeit ist?
Vielleicht interessiert dich das gar nicht so, weil du ja das ja nicht kennst, weil du es selber nie gemacht hast. Weißt du, auch die Richter sind selten Anwälte.
Ja. Also komm, wir tun ein etwas Lustiges besprechen heute. Zur Feier des Tages und zur Ehre von Gregi oder Vertretung von Gregi. Was ist eigentlich dein lustigster Fall dieses Jahr? Das würde mich jetzt wundern. Gibt es überhaupt etwas Lustiges bei euch?
Also, es hat sehr viel Situationskomik. Lass mich schnell überlegen. Ah ja, ich weiss etwas. Ich habe in diesem Jahr einen Fall mit einer Staatsanwältin. Und ich hatte schon mal einen Fall mit dieser Staatsanwältin. Und zwar, ich würde sagen, im Jahr 2005 oder 2006 oder 2007. Also schon lang her. Weißt, es gibt ganz viele Staatsanwälte und dann gibt es gewisse, die man immer wieder begegnet und andere nie. Also ich hatte mal ganz am Anfang meiner Karriere einen Fall mit ihr und jetzt wieder einen. Und der Fall vor 15 oder 16 Jahren, da sind sind irgendwie 3 oder 4 Kollegen sind mit einem Auto auf einer Autobahn gefahren. Das war leicht erhöht gewesen. Und dann haben sie dort so in die Gegend geschaut und haben gesehen, dort hat jemand Cannabis angebaut. Also Gras. Und rundherum hat es ein Maisfeld gehabt. Also in der Mitte des Maisfelds hat jemand quasi eine Plantage gehabt. Und dann haben die 4 Leute die Idee gehabt, ey, weisst du was, die Plantage gehen wir räumen. Und das war, weisst du, weit vor der CBD-Zeit gewesen. Also es war wie klagsichtig, also illegal. Und dann sind sie in der Nacht dort hin. Der hat auch Hunde gehabt, die das Zeug bewacht haben. Und haben so wie im Film, dem es Fleisch gegeben mit Schlafmitteln. Das Tier ist dann eingeschlafen. Und dann haben sie wie wild das Feld gemäht. Das ist eine riesen Narbe, klebrig und.
Also in der Nacht oder tagsüber?
Ja, nein, das ist wegen der Bauer mit der Schrotflinte gekommen. Nein, in der Nacht.
Alles in der Nacht, oh mein Gott.
Also haben sie das geräumt, das Feld. Und nachher sind sie mit dem Lieferwagen in Kanton Zürich. Und einer von diesen 4 hatte eine Grossmutter mit einer Villa am See. Und dann sind sie am Morgen um 4 oder um 5 Uhr dort angekommen und haben dort im Mähstrich das Gras auslegen. Das musst du röchnen. Und das stinkt fürchterlich. Also das musst du irgendwo fernab, eben ideal in einer Villa von der Großmutter mit ganz viel Umschwung. Aber sie haben es der Großmutter nicht gesagt. Und sie kommen am Morgen um 4 oder um 5 Uhr, laden aus und die Großmutter meint, das sei die Einbrecher und läutet die Polizei an. Grosse Geschichte, oder? Die Polizei kommt, sieht tatsächlich einen Lieferwagen voll THC-haltigem Gras.
Und bedankt sich bei der Großmutter.
Also ist ihr Enkel gsi, aber er hat halt nichts gewusst und hat die Welle verhaftet. Hat dann 3 von diesen 4 verhaftet und der 4. hat den Bückling gemacht. Das heisst, er ist unten durchgeschlichen, dass man ihn nicht sieht, ist in seinem BMW eingestiegen und ist davon getäuscht. Und ich hatte dann aber nicht den Bückling gehabt, sondern einen anderen. Aber bei den 3 anderen, man hätte dann gewusst, dass einer geflüchtet ist. Und
hat er dann gewusst, wer?
Nein, unmittelbar nicht. Für das musst du dann die Nattel auslesen, schauen, wer Kontakt hatte. Das braucht Ermittlungen. Und auf jeden Fall, ich habe dann einen von den anderen 3 vertreten. Und dann war die Kollusionsgefahr. Weil ja einer flüchtig ist, hat man die anderen 3 ja nicht freilassen können, weil die hätten ja dann mit dem anderen absprechen können, was auch immer. Man hat ja immer das Gefühl, die seien hochintelligent und könnten sich super gut absprechen. Gut, auf jeden Fall habe ich da den einen Klient im Gefängnis. Und dann sind wir zu dieser Staatsanwältin, die ich am Anfang erwähnt habe, sind wir in die Einvernahme und weißt, wenn du einfach gehst, Fragen beantworten, dann kann das ein bisschen aus dem Ruder laufen. Weil wer fragt, der führt und du kannst die Leute in die Dinge treiben und die gehen dann auch immer oder oftmals mehr vor als wissen und ist je nach Intelligenzgrad von diesen Leuten können sie es besser oder weniger gut. Auf jeden Fall mit dem Klient haben wir besprochen, dass er ein Statement abgibt. Er wollte etwas sagen. Es hat auch Sinn gemacht, am Anfang etwas sagen, aber dann keine weiteren Fragen zu beantworten.
Das hast du ihm gesagt?
Nein, das war unsere Strategie, die wir vorher so besprochen haben. Weißt, du hast auch nicht viel Zeit. Der wird verhaftet, du gehst in Abstand. Und dann sind wir dort in die Einvernahme. Und auf jeden Fall kommen wir rein. Ist dort eine junge Staatsanwältin gewesen. Und dann sagt er, das ist Statement. Und sie, aha, interessant. Weißt du, so richtig hat sie es gut gesagt. aha, jetzt habe ich aber doch noch zwei, drei Fragen zu dem. Und hat dann angefangen zu fragen und hat ihn ganz geschickt eingelullt und der hat erzählt und erzählt, als gäbe es kein Morgen. Die hat ihm so, weißt, so ein das Gefühl gegeben, hey, du bist aber ein Siebensieg und das hast du jetzt also gut gemacht. Und der hat wie nicht gemerkt, hey, ich erzähle jetzt zwar eine lässige Räubergeschichte, aber damit tue ich ja mithelfen, dass ich nachher besser verurteilt werde. Und der hat dann ihr das alles erzählt. Ich habe versucht, unter dem Tisch oder mit Zeichen ihm zu sagen, hey, ganz ruhig, vielleicht, glaube sogar eine Pause verlangt, um ihm zu erklären, hey, du redest dich da am Kopf und Kragen. Aber er hat weitergemacht, weil sie es so gut gemacht hat. Und ist
würde
dann
mir auch passieren.
Ja, ja. Und ist dann ganz zufrieden mit der Welt und sich zurück ins Gefängnis. Also weißt, sie hat ihm wirklich das Gefühl gegeben. Und es war auch eine gute Geschichte, gewesen, oder müssen wir sagen. Also gut, der hat sich um Kopf und Kragen geredet. Das ist eigentlich lange Rede, kurzer Sinn. Auf jeden Fall jetzt, 15, 16, 17 Jahre später, habe ich wieder mit dieser Staatsanwältin wieder einen Fall. Und ich kann mich erinnern, wie geschickt und wie gut sie ist. Und habe natürlich in der Vorbereitung mit dem Klienten besprochen. Sie, das ist eine ganz geschickte Staatsanwältin und die hat auch wirklich Interesse, weißt, das merkst du, das Empathische, das macht sie wirklich genial. Und es hat ja auch immer spannende Geschichten und spannende Menschen, wenn du nicht immer nur das Negative siehst. Auf jeden Fall sind wir in der Vorbereitung und ich sage, sie, die Staatsanwältin, oder ganz geschickt, wenn man die Aussage, sie müssen die Aussage verweigern. Und er sagt, nein, ich bin unschuldig, ich bin unschuldig. Genau, wenn sie unschuldig sind, dann müssen sie die Aussage verweigern. Aber schauen Sie, wir machen es so. Wir gehen doch rein, wir hören mal von euch Fragen. Wenn Sie dann das Gefühl haben, Sie wollen gleich reden, weil Sie unschuldig sind, dann verlangen wir doch eine Pause und dann besprechen wir es nochmal. Also wir gehen in die Tiefenahme, er ist ruhig. Nach 5-6 Fragen, wie vereinbart, sagt er, er hätte nochmal gerne eine Unterredung mit dem Anwalt. Klar, sind wir wieder in Abstand. Weißt, gehst du so in die Zelle, so 1 Meter auf 1 Meter, ist ja schon Corona, also Horror an sich. Und dann sagt er, ich bin unschuldig. Und dann sage ich, ja, aber sie... Also hast du Zweifel an der Unschuld, kennst du die Geschichte auch nicht und lässt dir dann kurz erzählen, in dieser kurzen Phase, was er dann würde ich aussagen. Und dann sage ich, schauen Sie, bei dieser Ausgangslage, es wäre, glaube ich, gescheiter, jetzt einfach einmal ruhig zu sein, die ganzen Fragen zu hören, zurück ins Gefängnis. Sie müssen sowieso bleiben, auch wenn Sie jetzt ein Geständnis ablegen, weil noch weitere Leute beteiligt sind. Und dann können wir uns ruhig sortieren und dann können wir ja so schnell wie möglich eine neue Einvernahme verlangen und dann können Sie ja dann das Geständnis ablegen. Nein, er will reden. Dann gehen wir rein, sie wieder in ihrer geschickten Art, weißt, sie wirkt dann auch so harmlos oder so. Und in seiner geschickten Art hat sie auch dann wieder das Gefühl gegeben, hey, du bist der Größte und auch der redet. Und ich bin 3-4 Mal dazwischen und irgendwann sage ich, aber Kopf damit. Jedes 7. Mal erzählen sie, wie unschuldig sie sind, jetzt auch in dieser Einvernahme, aber sie reden sich um Kopf und Kragen.
Vor der Staatsanwältin hast du das
gesagt? Ja, habe ich das gesagt.
Wirklich?
Ja, er hat sich auch um Kopf und Kragen geredet, oder? Kopf damit, oder? Hören Sie mal auf, sagen Sie, sind unschuldig, sie reden sich um Kopf und Kragen. Aber auch das, oder? Ja. Sie macht es einfach so geschickt. Sie ist wirklich ein Naturtalent in der Art, wie sie die Leute ins Reden bringt. Mhm. Lustig ist einfach, in 20 Jahren zweimal dieser Staatsanwältin begegnet, zweimal genau die gleiche Story. Zweimal hat sie diesen Männern einfach die Hosen abgezogen. Oder? Und weißt du, ums Kopf und Kragen reden, ist ja je nach Beweislage unter Umständen gar nicht so schlimm. Also weißt, wenn es dann die Beweislage sowieso so gut ist, jetzt in dem neuen Fall ist die Beweislage sowieso gut gewesen, man hätte es einfach ein bisschen geschickter machen können, ein bisschen vorbereitet. Aber in dem Fall hat dann sein Geständnis dazu geführt, dass man dann relativ rassig zu einer Haftentlassung gekommen ist. Also im Ergebnis ist es dann gar nicht schlecht gewesen. Aber man hätte es einfach können geordneter, abgesprochener.
Mhm. Ja, hast einfach nicht die ganze Kontrolle in so einem Einvernahmen.
Ja, und du...
Ist es nicht so ganz kontrolliert für dich als Verteidiger?
Ja, aber auch für den Klienten nicht.
Ja.
Weißt du, wenn du das Beweisergebnis schon kennst, dann kannst du Absprache treffen oder kannst du das zugeben, was sie haben. Und wenn du einfach dich einlässt, kannst du erzählen, ich habe schon erlebt, dass einer in einer Einvernahme, wo es darum gegangen ist, um irgendeinen Diebstahl, auf einmal erzählt er, dass er irgendwo im Wald Waffen vergraben hat und ein riesen Munitionslager. Und dann, je nach Umständen, meint er halt, die Polizei wisse das oder wisse es nicht. Also. Es ist jeder Herr, Herr seiner selbst. Und eben, wenn nachher einer gute Geschichten können erzählen und durch das von der Staatsanwaltschaft auch erfahrt, das ist jetzt noch eine gute Geschichte, man findet zwar nicht unbedingt gut, was du gemacht hast, wobei jetzt den Bauer, wo das Cannabisfeld räumen, finde ich jetzt nicht so verwerflich. Der Bauer hat etwas versucht und jetzt sind halt andere Schlufis gekommen, die ihn da haben fallen, austricksen. Also es ist ja nicht, das sind ja nicht böse, böse Menschen, die man jetzt mit der ganzen Härte des Gesetzes muss begegnen.
Aber für mich ist einfach, wenn ich dich jetzt so höre, ist interessant, dass alles ja sehr formell geregelt ist und es gibt Gesetze und Abläufe und Prozesse, aber es gibt einfach Momente, wo total spontan sind schlussendlich. Wie so Einvernahmen.
Ja, natürlich.
Um Strategien geht, die du vielleicht hast, aber nicht so klappen, wegen dem spontanen Moment, weil der Klient halt ein Mensch ist, der mal so, die Staatsanwältin oder Staatsanwalt ist auch mal so, also die ganze Menschlichkeit kommt da zusammen und das hat man nicht ganz 100% unter Kontrolle.
Ja,
also niemand von diesen drei Beteiligten.
Aber es macht es auch spannend.
Ja, das ist zum Glück, das ist eigentlich noch ein bisschen... Das
ist wie die Interaktion.
Das ist noch schön.
Also das schön.
Also schön, es ist irgendwie... Zum Glück ist nicht einfach alles nur ganz kontrollierbar, sagen wir es so.
Genau.
Nicht ganz kontrollierbar. Für mich ist das wirklich das, was ich
interessant finde. Nein, es ist ja wie jede menschliche, wie jetzt unsere Interaktion. Mhm. Jede menschliche Interaktion.
Jedes Gespräch, jede.
Entweder bist du auf irgendwelchen Floskeln und oberflächlich.
Darum werden wir nie können durch Computer ersetzt können werden.
Nein, das ist gut, dass du das sagst. Ich habe, im Januar habe ich ein Gespräch mit einem Psychologen. Wir besprechen ein Buch über das Gehirn, über die Funktionsweise des Gehirns und was heute schon möglich ist, vorausgesehen vom menschlichen Verhalten.
Aber das wird man nie ganz können unter Kontrolle bringen, zum Glück.
Glaube ich auch nicht. Das glaube ich auch nicht. Das ist Science Fiction, wenn man meint, das käme anders. Ja. Ist das jetzt eine lustige Geschichte gewesen?
Ja, das mit der Großmutter, die so... oder eigene Enkel verhaften lassen.
Aber das ist noch oft so bei Delikt. Das ist gut geplant, aber nicht ganz entdenkt. Hätte ich nicht gedacht, der Großmutter das zu sagen.
Ja, du redest aber immer ein bisschen von Intelligenz und so, aber schlussendlich, ich meine, trotzdem braucht es ja Mut für all das, was hier gemacht wird.
Ja, also gut, das eine ist ja eine Lausbuben-Geschichte. Das Feld rum. Das sind Lausbuben.
Wie alt waren denn die?
Oh, 40, 45.
Ah, eine grosse Lausbuben.
Ja, man ist nie fertig Lausbuben. Und jetzt das neue Delikt, das ich erzählt habe, das war jetzt auch nicht der grosse Kriminell, sondern ein bisschen schwierige Umstände. Mal, es ist auch eine lustige Geschichte. Die haben die Idee hatte, dass sie so einen Barbetrieb machen. Ein paar Kollegen zusammen haben einen Barbetrieb gemacht und haben Animierdamen angestellt. Also einfach Damen, die serviert haben. Aber wahrscheinlich die Vorstellung, also das ist auch so eine Buben-Idee, zusammen Dart spielen, Billard spielen und schöne Frauen, die den Cocktail servieren. Also auf die Idee.
Und was war da dran nicht gut gewesen? Oder was ist denn das?
Es geht, weißt du, hast ja dann Steuerfolgen und Arbeitnehmer anmelden und Arbeitszeiten kontrollieren und.
Also kleine Seich eigentlich.
Nein, nicht kleine Seich, es ist ein ordnungsmäßiger Ablauf und die Schweiz ist ja da streng und strikt und eben, wie es halt ist, sind
also die haben das ein bisschen betrieben so. Also,
man hat das nicht ganz korrekt gemacht, ja.
Und wieso nicht? Einfach, weil man eigentlich nur den Plausch hat wollen und nicht noch arbeiten.
Genau, ja, genau. Ja.
Aber
ich habe jetzt auch nicht gross kriminelle Energie dahinter gesehen. Also das ist einfach ein bisschen leichtsinnig. Aber die Staatsanwaltschaft hat das natürlich anders gesehen.
Aber hat denn da irgendjemand gross verdient? Oder was ist denn der grosse Vorteil denn?
Nein, das Problem war dann, dass die Damen, die dort serviert haben, haben behauptet, also die haben massiv Überzeit geltend gemacht und keine Ferien und. Also es ist ein Menschenhandel.
Ausgenutzt worden?
Haben sie behauptet. Aber ich bin überzeugt, dass das dann wiederum nicht gestimmt hat. dort haben wir auch dagegen gegeben und haben auch gewisse Beweise
aber können. Aber wieso sollen die jetzt das erfinden?
Du
dann
da gibt's...
Irgendetwas war nicht gut gewesen, eindeutig.
Ja, aber weißt, es geht auch um viel Geld.
Wieso?
Ja, wenn du Überzeit Geld machst, kannst du das Geld einfordern. Mhm. Dann geht es um einen Status in der Schweiz und, und. Also es gibt schon Motive, warum man kann falsch aussagen kann. Es kann auch sein, dass du einfach der Polizei recht machen willst, lieb Kind sein. In dem Fall haben wir dann herausgefunden, dass eine von diesen angestellten Damen bereits zwei Verfahren ähnliche Geschichten hatte wegen falscher Anschuldigung. Mhm. Weißt du, einmal auch die Milieunähe zu den Polizisten und man gibt, man kommt über. Es ist ein bisschen ein Gehen und ein Nehmen. Also das ist nicht immer ganz durchsichtig, wie Aussagen zustande kommen. Und darum ist es eben auch wichtig, dass eigentlich die Verteidigung möglichst früh im Verfahren in diesen Einvernahmen dabei sein kann. Weil das verhindert so das informelle Gemischli. Es ist immer noch möglich, aber oder es schränkt sich ein bisschen ein. Aber jetzt
also das ist so ein bisschen Väterli-Wirtschaft quasi von...
Nein, das ist doch urmenschlich. Ich meine, wenn ich als Polizist in diesen Kreis ermittle, dann bin ich ja, oder? Dann bin ich doch nicht zu denen, dafür komme ich Infos über. Das Informelle, das spielt ja überall in jeder Kaffeemaschine.
Ja, ja. Also ganz, ganz neutral geht das nicht zu und her.
Nein. Es ist jetzt auch eine grosse Diskussion. Man schreitet momentan sehr über die Regeln. Weißt, die Strafverfolger müssen sich ja an Regeln halten. Das heisst Strafprozessordnung. Das ist das, was ich mit dem Gregi diskutiere. Mhm. Und da sind jetzt wieder grosse. Seit wir die eingeführt haben im 2010, wird sie noch und noch und noch geändert. Und was mich ein bisschen stört, das wird nicht geändert aufgrund von einer wissenschaftlichen Evidenz, dass man das mal 5 Jahre zugeschaut hat und Erkenntnis gesammelt hat, das wissenschaftlich aufgearbeitet hat und dann sagt, ah, da haben wir einen Missstand, da muss man etwas ändern. Sondern es wird immer aus dem Bauch raus und Emotionen und dann passiert ein schlimmer Einzelfall und dann nimmt man den zum Anlass, um die Regeln immer wieder zu ändern. Und das sind immer, die Regeln werden meistens geändert zugunsten vom Staat, von der Staatsanwaltschaft. Die dürfen immer noch mehr. Weißt du, die Angst wegen diesen Terrorangriffen. Das ist derart tief ins Mark eingedrungen. Also wir sind momentan sehr repressiv und
wie die Machtballung. Wie sind wir jetzt auf das gekommen?
Ja, wir haben irgendetwas wegen Regeln. Dass eben nicht die Regeln nicht reinspielen, sondern halt immer. Oder es ist ja wie in einem Gesellschaftsspiel. Du hast strikte Regeln. Aber es spielt ja dann schon noch eine Rolle, wenn du Monopoly spielst mit den strikten Regeln. Wie hast du Sympathie zu den Leuten am Tisch? Also, es spielt ja immer das Menschliche rein.
Gut. Sind das deine einzigen lustigen Fälle gewesen? Hast du keinen anderen lustigen Fall? Weißt du, und interessant wäre eigentlich, ein bisschen zu wissen, was die Staatsanwältin, die dich immer so überrascht, was die für Fragen stellt, dass der andere weich wird.
Ich glaube, es ist, ja, das ist sehr interessant. Das ist das empathische Zugewandte.
Ja.
Es ist gar nicht die Frage, sondern der Ton der Frage, das Interesse, die Wachheit. Nein.
Das ist gut, oder?
Ja, nein. Sie wäre auch, sie müsste sich eigentlich bewerben als Oberstaatsanwältin. Weißt du, es ist auch eine Generationenfrage. Es ist natürlich nicht gut, wenn in dieser Leitung oben alles Leute. Es müssen auch junge Leute, also mit jung meine ich unter 50 geben. Jetzt finden wir das schon jung. Ach, Scheiße. Also, Sophia, ich überlege mir noch einen lustigen Fall, aber für ein anderes Mal.
Ja.
Also, merci, ciao.
Tschüss.